SRF 3.
Wie kommen die Bergungsarbeiten in der Ostukraine voran, wo vor 2 Tagen ein Flugzeug abstürzte? Wir fragen nach. Wir berichten aus den Niederlanden, wo ein großer Teil der abgestürzten Flugpassagiere herkam. Und wir berichten über das Neueste aus dem Gazastreifen, wo die israelische Armee ihre Bodenoffensive immer weiter ausdehnt. Das Wetter am Abend in den Bergen, lokale Gewitter, morgen viel Wolken und besonders am Nachmittag verbreitet Gewitter bei 26 Grad. Am Mikrofon ist Angelique Welchli. Sie sind unter ständiger Beobachtung, können sich nicht frei bewegen und auch nicht so lange, wie sie möchten. Die etwa 20 Beobachter der OSZE, die sich auf der Absturzstelle von Flug MH17 im Osten der Ukraine befinden. Die prorussischen Rebellen diktieren die Spielregeln. Simon Loy.
75 Minuten hatten die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gestern Zeit, um sich auf der Absturzstelle zumindest ein ungefähres Bild der Lage machen zu können. Heute war es nicht viel besser. Auch heute wurden die OSZE-Leute bei ihrer Arbeit von den prorussischen Rebellen behindert. Immerhin bekamen sie etwas mehr Zeit, wie OSZE-Beobachter Alexander Hug bestätigt.
Ja, wir sind heute das zweite Mal vor Ort. Wir hatten heute besseren Zugang als gestern. Und wir werden sehen, was uns die nächsten Tage bringen werden in Sachen Zugang zu diesem sehr großen Trümmerfeld.
Dabei hätten die OSZE-Leute beobachten können, wie Unbekannte Leichen in Plastiksäcke gepackt und an den Straßenrand gebracht hatten.
Wir sind keine Experten, was die Bergung der Leichen betrifft. Wir sehen, was Sie auch gesehen haben, dass die Leichen jetzt geborgen werden. Aber um Näheres über den Transport und die Lage der Leichen zu finden, müssen Sie die Experten vor Ort fragen, die hier arbeiten.
Nein, wir behindern die Beobachtungsarbeit der OSZE nicht massiv, heißt es seitens der prorussischen Rebellen. Und ein Sprecher sagte, wir haben die OSZE versprochen, weder die Flugschreiber zu entfernen, noch Leichen abzutransportieren. Tatsache ist, bis jetzt konnten die OSZE-Beobachter niemanden finden, der sagen konnte oder wollte, wo die Blackboxes sind, also jene Geräte, die Flugdaten und Gespräche im Cockpit aufzeichnen und ein wichtiges Beweismittel sind, um die Absturzursache von Flug MH17 zu ermitteln.
Simon Loy. Das sind also einerseits OSZE-Beobachter und andere Experten an der Absturzstelle, aber auch viele Journalisten. Mit einem konnte ich vor der Sendung sprechen. Was er sagt, hören wir nach den Nachrichten mit Christian Löscher.
Mit Panzern und schweren Baumaschinen rücken israelische Soldaten weiter im Gazastreifen vor. Gleichzeitig fliegen Raketen in Richtung Israel. Mit der Bodenoffensive versucht die israelische Armee nach eigenen Angaben, Tunnel unter der Grenze zum Gazastreifen zu zerstören. Man wolle im Gazastreifen eine Pufferzone von 2,5 Kilometern Breite einrichten. Nach palästinensischen Angaben sind in den letzten 12 Tagen über 300 Menschen im Gazastreifen getötet worden. In Israel wurden 2 Menschen durch Raketenangriffe getötet. Die UNO versucht zu vermitteln, aber eine Waffenruhe zeichnet sich nicht ab. Vor der italienischen Insel Lampedusa sind 19 Flüchtlinge in einem Boot ums Leben gekommen. Vermutlich seien sie an Abgasen des Schiffsmotors erstickt, teilte die italienische Marine mit. Auf dem Schiff befanden sich mehr als 600 Menschen. Schon gestern hatte die italienische Marine Boote mit mehreren 100 Menschen an Bord gestoppt. Innerhalb von 2 Tagen wurden 3.500 Bootsflüchtlinge abgefangen. Im Wallis sind bei einem Lawinenniedergang 2 Bergsteiger ums Leben gekommen. 4 weitere Personen wurden laut der Walliser Kantonspolizei verletzt. Das Unglück ereignete sich auf dem Moiré-Gletscher im Val d'Anivier. In Spanien hat sich ein Waldbrand in einem Naturschutzgebiet weiter ausgebreitet. Rund 180 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. In der Provinz Guadalajara toben 2 Waldbrände. Fast 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Wegen der Hitze und der starken Winde breiten sich die Flammen rasch aus. Das Wetter. Am Abend gibt es in den Bergen lokale Gewitter. Morgen ist es meist bewölkt und es gibt besonders am Nachmittag verbreitet Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt noch bei 26 Grad.
Info 3 Abend.
Da sind sie nun, die Experten und OSZE-Beobachter an der Absturzstelle in der Ostukraine. Wir haben es vorhin gehört. Und die OSZE konnte offenbar heute ihre Arbeit zumindest ein bisschen besser machen als gestern. Die prorussischen Separatisten haben den OSZE-Beobachtern heute etwas mehr Freiheiten gegeben. Auch ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz konnte einen Augenschein vor Ort nehmen. Ich fragte ihn, was heißt denn das, dass die OSZE die Arbeit besser machen kann? Was tut sie?
Im Grunde genommen beobachten die OSZE-Beobachter dort und greifen nicht ein. Denn die gesamte Bergung der Toten erfolgt durch das Ministerium für Katastrophenschutz vor Ort. Das sind Leute, die an sich formell noch die Uniformen dieses Ministeriums tragen, aber im Auftrag der Rebellen da tätig sind. Und die OSZE beobachtet, nimmt Daten auf, spricht mit Augenzeugen, spricht mit den Rettungskräften und versucht einmal offensichtlich festzustellen, wie groß das Areal ist und wie der Zugang zum gesamten Areal ist. Und das wird auch morgen so weitergehen.
Also auch andere Arbeiter jetzt vor Ort, was machen die? Werden die an ihrer Arbeit gehindert oder können sie die Arbeit machen?
Es war zunächst offensichtlich umstritten, wie schnell und in welcher Weise die Bergung erfolgen kann. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Man spürt den starken Verwesungsgeruch bereits vor Ort. Und wenn die Leichen dort alle liegen bleiben, dann kommen auch noch Tiere dazu und so weiter. Auf der anderen Seite ist das ein Tatort unter Anführungszeichen. Und daher gilt es auch festzustellen, wer wo möglicherweise abgestürzt ist und wie. Und da will man aber offensichtlich von den Seiten der Rebellen jetzt wirklich alle Opfer bergen, soweit man sie findet. Das völlig offen ist, das konnte mir niemand von der OSZE sagen, wo die jetzt dann schließlich hingebracht werden sollen. Denn die Leichen müssen ja gekühlt und aufbewahrt werden für Identifizierung und wahrscheinlich auch Obduktion.
Wie sieht es auch aus mit der Blackbox? Weiß man darüber inzwischen etwas Gesichertes?
Also, das ist völlig widersprüchlich. Zuerst hat es den Anschein erweckt, als gäbe es die Blackbox. Heute hat der Vorsitzende der Rebellenbewegung in Donetsk eine Pressekonferenz abgehalten, wo er gesagt hat, sie haben die Blackbox nicht. Im Grunde genommen müsste das wohl die Fluglinie auch klären, denn man brauchte die Funkfrequenz für das Finden der Blackbox. Ich weiß nicht, ob man das zufällig finden kann, aber wenn, dann müsste ja die Fluglinie den Rebellen diese Funkfrequenz gegeben haben, um sie zu suchen. Denn das Areal ist ja eine Umgebung von 15 Kilometern.
Das war ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, der die Absturzstelle heute besucht hat. Mehr als die Hälfte der Passagiere, die in der abgestürzten Maschine saßen, kamen aus den Niederlanden. Dort machen sich zwei Tage nach dem Unglück Wut und Trauer breit. Die Regierung fordert vehement eine unabhängige Untersuchung, die von internationalen Experten durchgeführt werden kann. Aus Amsterdam der Bericht von Elsbeth Gucker.
In den Niederlanden wird kollektiv getrauert. Um den Koch, den Politiker, den Anwalt oder den AIDS-Forscher. Um die Lehrerin, die Blumenverkäuferin oder um die Seniorin. Getrauert um die 193 Niederländerinnen und Niederländer, die am Donnerstagnachmittag ihr Leben verloren haben. Betroffene treffen sich in Kirchen, in Schulaulas oder veranstalten Trauermärsche.
Bei diesen Anzahlen haben wir alle Menschen in unserer Umgebung, in meinem Fall indirekt, maar mensen die ik ken, die weer mensen heel direct in hun omgeving hebben die slachtoffer zijn geworden van deze ramp.
Alle hätten in ihrer direkten oder indirekten Umgebung Menschen, die Opfer dieser Katastrophe geworden seien, sagte Premierminister Mark Rutte. Auch habe entsprechende SMS bekommen und erste Gespräche mit Angehörigen geführt. Normalerweise ist Mark Rutte ein jovialer Mitvierziger, der oft und gerne lacht. Aber gestern Abend an der Pressekonferenz zeigte echte Betroffenheit.
Das ist diep ingrijpend und das motiviert mich, tot op het bot en al mijn collega's om ervoor zorgen dat de onderste steen boven komt en dat wij niet rusten totdat degenen die dit hebben gedaan voor het gerecht staan en ter verantwoording zijn geroepen.
Er werde dafür sorgen dass die Unglücksursache bis ins letzte Detail aufgeklärt werde und werde nicht ruhen bis die Verantwortlichen vor Gericht stünden und verurteilt würden, so Rutte, der seinen letzten Sätzen mit Faustschlägen auf den Tisch viel Ausdruck verlieh. Im Gegensatz zur amerikanischen und australischen Regierung weigerte sich der niederländische Premier, jegliche Mutmaßungen zur Täterschaft anzustellen. Es sei jetzt viel wichtiger, dass eine international unabhängige Untersuchung durchgeführt werde und die Experten möglichst rasch den Unglücksort besuchen könnten, sagte Rutte.
Info 3 Abend.
Immer mehr junge Flüchtlinge kommen in die Schweiz. Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern hier landen. Sie dürfen nicht mit erwachsenen Asylsuchenden untergebracht werden. Das stellt die Behörden und Betreuer vor große Herausforderungen. Im Kanton Bern gibt es bislang das einzige solche Zentrum für junge Asylsuchende. Über ein zweites wird nachgedacht. Christine Wanner hat das Zentrum bei Langnau im Emmental besucht.
Kurz nach Mittag. Drei Jugendliche spielen Tischfußball im Gang des Zentrums Berek. Einer von ihnen nennt sich Thomas. Er ist wie die meisten hier aus Eritrea. 16-jährig, feingliedrig, ältester von 5 Geschwistern. Seit kurzem alleine in der Schweiz. Davor war er 8 Monate unterwegs, über Äthiopien, Sudan, nach Libyen, über das Meer nach Italien mit dem Zug in die Schweiz. Rund 5'000 Dollar kostet diese Route, sagt Thomas. Zu Hause hätte er keine Zukunft, müsste ins Militär. Hier möchte er Schulbildung und später Arbeit. Im Zentrum Berek sind 50 Jugendliche zwischen 14 und 18 untergebracht, aus rund 10 Nationen. Für den Leiter Stefan Zieler besteht der Unterschied zu einem Durchgangszentrum für erwachsene Asylsuchende darin,
das Spezielle meiner Meinung nach ist, dass hier 50 Jugendliche sind, die 50 verschiedene Lösungen brauchen.
Ein Traumatisierter brauche besondere Betreuung, vielleicht eine kleinere Unterkunft. Jeder Jugendliche erhält einen Beistand und im Zentrum eine Ansprechperson. Ferner unterliegen auch diese Minderjährigen der Schulpflicht und sie haben Anrecht auf ein Freizeitprogramm. Dass derzeit so viele Jugendliche alleine fliehen, bedeutet für das Zentrum, einen Gang höher zu schalten. Stefan Zieler:
Für uns heißt das eigentlich, dass Jugendliche, die bereits eine Anschlusslösung haben, wo es weitergehen könnte, dass wir dort schneller versuchen müssen, diese Anschlusslösungen umzusetzen, damit wir wieder Plätze frei haben für Neuankömmlinge.
Neuankömmlinge seien erst einmal froh, angekommen zu sein. Später kämen die Sinnfragen.
Dann sind sie alle in hängigen Asylverfahren. Sie wissen nicht, ob sie anerkannt werden, ob sie bleiben können oder nicht. Und diese Verfahren gehen relativ lange auch. Und das führt bei diesen Jugendlichen wirklich dazu, dass sie orientierungslos werden können.
Sorge um die Familie in den Konfliktgebieten, möglicherweise Verpflichtungen, Geld zurückzusenden. Da lasst er ein unvorstellbarer Druck. Dass der Kanton Bern laut über ein zweites Zentrum für solche unbegleitete minderjährige Asylsuchende nachdenkt, begrüßt Stefan Zieler.
Info 3, die Nachrichtensendung mit News und Hintergründen auf SRF 3, SRF 4 News und SRF Virus. Im Internet zu finden sind wir auf srf.ch/news. Heute verantwortlich und am Mikrofon Angelique Welchli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.